Daniel 8. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsasar erschien mir Daniel, ein Gesicht, nach jenem, das mir am Anfang erschienen war. Also ist jetzt 2 Jahre nach Kapitel 8, aber ist noch vor Kapitel 5. Kapitel 7. Nach dem letzten Traum, den er bekommen hat, oder das letzte Gesicht mit den 4 Tieren. 2 Jahre später kriegt er ein neues Gesicht. Geht genau ums Gleiche, deswegen werde ich da heute nicht nochmal so ins Detail gehen. Wer es vergessen hat, hat Pech. Aber es ist immer noch das Babylonische Reich. Aber kurz bevor die Medo-Persier regieren. Circa 551 vor Christus. Also Daniel kriegt mal wieder ein Gesicht. Und ich schaute in dem Gesicht und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa. Also da träumt auf einmal war angemacht. Schon cool, oder? Hätte ich auch gern. Ich gucke nur gerade, ich habe hier ein X dran, aber ich weiß nicht warum. Hallo? Ist hier irgendwo der Erklärung? Hallo? Nö, na gut. Egal. Die in der Provinz Elam liegt. Und ich schaute in dem Gesicht und ich war am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und ich schaute und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder. Wenn du in Vers 20 guckst, da erklärt der Engel dem Daniel, was das alles bedeutet. So, der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Mede und der Perser. Der zottige Ziegenbock aber, da kommt gleich, ist der König von Griechenland. Ja. Also er sieht da diesen Widder. Und der hatte zwei Hörner. Und beide Hörner waren hoch. Das sind die Meder, das hohe Horn. Aber das eine, das war höher. Das sind die Perser. Ja. Eigentlich schon interessant. Eigentlich waren, habe ich gelesen, die Meder viel mächtiger und größer am Anfang. Aber Kyros hat richtig Druck gemacht und so und hat es eingenommen und wurde dann mächtiger und hatte im Endeffekt dann, ja, den Arsch in der Hose. Hat über den Medern geherrscht. Deswegen, die Perser sind das höhere Horn. Und als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen, habe ich gerade gesagt. Also Gott erklärt genau, was passiert. Ich sah, wie der Widder gegen den Westen und Norden und Süden stieß und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte, und er wurde groß. Haben wir schon alles gesehen. Ich finde es schon heftig. Ich meine, hier ist noch eine ganz andere Regierung. Hier ist immer noch Babylonisches Reich. David ist da immer noch und sieht die Macht und die Größe von dem Reich und sitzt da und Gott erklärt ihm einfach, ja, das wird dann aufhören. Ja, und der eine wird dann größer werden. Und das sind die Meder und die Perser, die werden als nächstes regieren. Als ob es nicht wäre. Und dann kommt noch was richtig, was viel Stärkeres und Kräftigeres, nämlich, wo haben wir aufgehört? Hier. Und ich sah die, wie der Widder gegen Westen, Norden, genau. Vers 5. Während ich nun acht gab, da siehe, da kam ein Ziegenbock. Nee. Vers 21, das Griechenland. Vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Ich finde das so heftig. Gott sagt sogar, dass nicht nur das nächste Weltreich, sondern das übernächste voraus und nennt sogar beim Namen und sagt, Griechenland wird es sein. Ja. Wo man dann denkt, krass, warum haben die nicht die Bibel gelesen? Hätten sie doch gewusst. Auf der anderen Seite denke ich mir, na gut, Gott hat das in meinem Leben auch schon so oft gemacht. Entweder durch die Bibel oder privat, durch den Geist, dass er mir irgendwas vorausschauend sagt, aber so wie. Das gängigste Beispiel vielleicht Jesus kommt bald. Das weiß ich. Das hatte mir vorhergesagt, das wird doch passieren. Ne? Und wenn er kommt, dann gibt es ein Reich, das tausendjährige Reich, und dann gibt es das ewige Reich mit ihm. So, und das weiß ich auch, aber trotzdem ist es für mich nicht greifbar, auch wenn ich es verstehe, auch wenn ich es erwarte, aber trotzdem ist es irgendwie da hinten. Ne? Es ist nicht jetzt. So, und so ist es auch für Daniel, der da sitzt und das hört und das sich merkt und doch aufschreibt so, aber trotzdem ist einfach Zukunft. Ne? Aber das Schöne ist, ich sehe das hier, wie Gott das so präzise voraussagt. Wir werden heute krasse Sachen sehen, wie präzise Gott ist in der Geschichte. Alles vorhersagt, bis ins kleinste Detail so. Was mir dann so heute beim Nachdenken so einfach neue Kraft gegeben hat, so, zu sehen, ja, und Gott wird auch das alles halten. Das wird alles so passieren und es einfach steht fest. Ich kann einfach ruhig sein im Moment, so, weil ich weiß, das wird kommen, weil Gott es gesagt hat. So. Gott hat mir so viele Verheißungen gegeben, die ich nicht sehe. So oft in meinem Leben gesprochen, auch in meinem Dienst und so, und ich sehe das Gegenteil zum Teil. Ich selber verstehe nicht, warum manches so läuft, wie es läuft, obwohl Gott was ganz anderes mir gesagt hat, auch durch andere, durch Prophetie oder durch Gesichter oder sonst was. Ich sehe da vieles nicht. Ja, und dann kann man natürlich fromm sein und sagen, na ja, das Wort kommt nicht leer zurück, du wirst es dann später sehen. So, aber Gott hat mir andere Sachen verheißen. Nämlich, dass ich es sehe. Und dass ich es berühren werde. Und dass ich ihn dafür anbeten werde. So, und viele andere auch. Und dann ist man so im Alltag und man sieht einfach oft so die Nichtigkeit. Ah. Und irgendwie verdrängt das dieser alte Mensch. Ja. Und da fühlt man sich irgendwann wertlos oder hilflos oder so. Und Judith hat heute was vorgelesen aus so einer Andacht. Ein ziemlich schönes Bild. Ich formuliere es mal in einem Satz. Ich versuche es halt. Nee, wie war das? Wir sind der Strom. Ja, ich formuliere es in meiner Sprache. So, ne? Wir haben diese Quelle des ewigen Lebens, die aus uns strömt. So, und wir sind in diesem Strom. Wir sind auch ein Teil von diesem Strom. Dieser Brunnen halt oder was auch immer. Dann bewegen wir uns mit. So, aber Gott ist es halt, der einfach mal Dinge im Weg von dem Fluss oder von dem Strom setzt. So, und es geht nicht weiter. Ne? Und es staut sich. Aber das Schöne ist, dass wenn wir es halt schaffen, nicht auf das zu gucken, was uns da blockiert oder hindert oder es nicht zulässt, dass wir weiter fließen, sondern auf die Quelle gucken, die da ist und die weiter Kraft gibt und weiter Wasser gibt, so, und dann werden wir merken, dass Gott einfach den Strom umleitet, so, ne? Und das im Endeffekt, oder er dieses Ding, was im Weg steht, einfach wegreißt, so, wenn genug Kraft da ist, ne? Das Ding ist halt der Fluss deswegen, der Strom hört nicht auf und die Quelle versiegt nicht. Nur weil der Feind oder Gott was im Weg stellt, sondern manchmal ist genau das, was aus einer Quelle, aus einem Strom einen Fluss macht. Manchmal ist genau das, was nötig ist, damit erst was Großes passiert so, und es aufgeht. Und manchmal muss man einfach warten, bis verschiedene Ströme zusammenfließen, um einen reißenden Fluss, der viel Kraft hat und viel Macht hat. Ne? Und so ist halt auch, lass dich nicht unterkriegen, so, wenn es manchmal so aussieht, als ob nichts passiert oder ob das geistliche Leben behindert ist oder man Angst hat, dass die Quelle versiegt und gleich hinter einem einfach das Wasser aufhört und man dann einfach dort liegen bleibt im Dreck. Ja. Die Quelle versiegt nie. Und Gott hat gesagt, dass er uns leitet und dass er uns benutzt. Und so ist auch Daniel hier und er ist einfach bereit und willig, Gott zu hören. 2 Jahre lang, 2 Jahre sind vergangen, er hat kein Gesicht bekommen, jedenfalls nichts von dem wir hier wissen. Wir werden noch sehen, dass er halt in der Zwischenzeit die Geschäfte des Königs besorgt. Hat seinen normalen Alltag, wo er einfach nur dreimal am Tag betet, wie es so gewohnt ist, so, und sonst halt seine Arbeit tut. So, vielleicht hier mit Satrach, Metrach, Metrech und Safrain, so, halt Golf spielt in seiner Freizeit oder was weiß ich, was die da machen. So, sich vielleicht über Gott unterhalten, ne? So, Gott hat seine Zeiten für uns. Also da kommt Griechenland, sagt der Engel dann zu Daniel in Vers 21. Aber jetzt zurück, Vers 5. Er kommt von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Haben schon gesehen, dass es Alexander der Große ist. Das ist so krass, der, ja, ich weiß nicht, was ich glauben soll. In manchen Büchern steht, der kam mit 11.000 Soldaten, hat er das ganze Reich erobert innerhalb von 11 Jahren. Das ist gewaltig. Der hat nur 3 Jahre gebraucht. Ich habe eine Zahl von 35.000 Soldaten hatte. Ich nehme lieber die. Wenn es wenige sind, noch cooler. Aber so ist schon heftig. Selbst 35 Soldaten, ich meine, da ist das Mesopersische Reich, das ist mächtig und kräftig und hat echt Macht. Und ist groß. So wie es hier auch steht. Und der kommt einfach mit ein paar Männern, wenn du es so willst, und die erobern das im Sturm. 3 Jahre brauchen sie fürs Medopersische Reich. Danach nehmen sie ein und ein und ein, bis in die Grenze von Indien sind. Ne? Deswegen haben wir schon gesehen, dieser Panther oder Leopard, kommt drauf an, welche Übersetzung du liest, mit den 4 Flügeln. Ne? Und auch hier, ohne den Erdboden zu berühren, ne, fegt einfach drüber weg. Und alles, was drunter ist, ist Matsch. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn, ne, Alexander, zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der 2 Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Hab gelesen, wütend, weil die Meder und die Perser halt immer wieder im Norden hoch sind und halt die Griechen geärgert haben, ne? Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihn standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Das Ende der Perser als Weltmacht in dem Sinn. Vers 8. Der Ziegenbock aber, die Griechen, wurden über die Maßen groß. Das stimmt. Hab's auf der Karte mal heute anguckt, dachte, Wahnsinn. Als er aber am stärksten war, und das war die Zeit halt, als er bis nach Indien kam, da zerbrach das große Horn, und es wuchsen an dessen Stelle 4 ansehnliche Hörner auf, nach den 4 Himmelsrichtungen hin. Ja. Auf dem Rückweg dann von Indien, starb Alexander. Und dann gab es irgendwie ein paar Jahre, ich glaube 20 Jahre oder so ungefähr, haben die sich da gefetzt ums Land, um das Reich, wer das nun regiert, voll das Chaos in der Politik. Und im Endeffekt haben wir letzte Woche gesehen, diese 4 Hörner haben Alexanders 4 große Generäle das übernommen. Und ich habe mir die Namen sogar nochmal aufgeschrieben, weil manche interessiert das ja, mich nicht. Kassander ist der erste General, der hat Makedonien bekommen. Dann Lysimachus hat Thrakien und nordwestliche Kleinasien bekommen. Selenkas, das wird dann später der König des Nordens, Syrien und Babylon, und zum Schluss Ptolemäus, ja halt, ja genau der, wird dann der König des Südens, ne? Hat Ägypten bekommen. Genauso wie es Gott sagt, passiert's. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Wir hatten letzte Woche gesehen, es war der Antichrist, aber diese Woche passt es nicht. Weil der Antichrist kommt nicht aus dem griechischen Reich, sondern kommt aus dem wiederhergestellten römischen Reich, da wo wir jetzt sind. Ja. Und dieses kleine Horn ist ziemlich interessant. Hab dann nachgeguckt, so was du die Bibelforscher sagen, was in Geschichte so passiert ist dann. Dieses kleine Horn, das dann heraustrat, aber wir lesen noch, warte. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. also Israel. Und dieses kleine Horn ist Antiochus Epiphanes. So ein lebte, das war so 175 bis 164 vor Christus. Syrischer König. Und noch irgendwas Wichtiges hier? Nö. Und er wagte sich, oder es, und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Wenn du Mose guckst in Offenbarung, Offenbarung 1 ist das, und Mose, hab ich vergessen, aber das ist Gottes Volk, Israel. Das sind die Boten Gottes, die gesandt sind auf der Erde. Manchmal sind die Sterne die Boten Engel, aber in dem Fall hier ist es halt sein Volk. Der hatte was gegen die Juden, gegen Gottes Volk. Und lassen wir noch lesen. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob er sich. Und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Ein Opferdienst aber wurde gegen das beständige Opfer im Frevel eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und seine Unternehmen, die gelangen ihnen. Wenn du in Geschichtsbüchern guckst und Überlieferungen so von Geschichtsschreibern, aber auch von Juden und so weiter, ich muss das lesen. Antiochus Epiphas. Ja? Epiphanes. Was lesen der Drang? Salierte die Juden. Heftig. Plünderte Jerusalem, schändete den Tempel, opferte Schweine auf dem Altar der Juden, so dass fromme Juden nicht mehr zum Altar kommen konnten, weil es war entweiht, unheilig. Setzte seinen Groll dorthin und verlästerte damit den Allerhöchsten. Ja. Ist auch für mich so irgendwie so, das ist Geschichte, das ist passiert und hier ist der Typ gemeint, aber es ist auch wieder so eine Prophetie, die auch auf noch eine Zukunft mehr halt hindeutet. Ne? Das werden wir nachher noch sehen, der wird noch mal erwähnt und da sehen wir auch ganz klar, das ist eins zu eins kopiert in der Offenbarung der Antichrist. Ne? Haben wir schon gelesen, dass der gestorben ist? Nee. Schade. Vers 13. Und ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete. Also, so ein kleiner Sketch im Himmel, ne? Ein Engel redet mit dem anderen. So, na, wie lange gilt denn dieses Gesicht? Nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Und er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgenden. Dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Heftig. Das sind 2300 Tage sind 6,5 bis 6,75 Jahre dazwischen halt, ne? Und genau das war die Zeit, in der Mensch, Antiochus Israel bedrängt hat, ne? Das war die Zeit seiner Invasion. Gott ist echt Hammer. Ja. Gott ist so mächtig, wir werden nächste Woche noch was sehen. Was ist nächste Woche? Naja, wenn wir es schaffen. Keine Ahnung. Es ist einfach so heftig zu sehen, dass Gott einfach alles ganz genau uns sagt, wie es kommt. Ne? Aber damals hast du es gelesen, du hast es nicht verstanden. Auch Daniel werden wir noch sehen, der hat es nicht verstanden. Und keiner versteht es da in dem Reich, in dem er fragt, so, was die davon halten. So, wie soll er auch? Er kann ja nicht in die Zukunft gucken. Ne? Und mir zeigt das wieder aufs Neue so ein. Ich lese oft Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Ne? Aber wenn ich im Nachhinein gucke, Gott hat so oft mir Dinge im Vorhinein gegeben, die dann im Nachhinein wirklich Sinn machen. Ne? Wo ich im Nachhinein verstehe, ja, deswegen musste ich dadurch, deswegen hatte mir das gesagt, deswegen hatte ich den Traum, deswegen habe ich in der Form gebetet. So, ne? Weil im Nachhinein sehen wir dann in der Vergangenheit, Die können wir fassen, so, die können wir greifen, die können wir sehen und verstehen mit unserem Verständnis. Die Gegenwart, ja, da versucht man zu überleben und das Richtige zu tun, ne? Und die Zukunft, die ist unfassbar für uns. Von daher, wenn Gott was sagt, dann können wir da ruhig sein, auch wenn es uns Angst macht und wenn es uns, wenn wir es nicht greifen können, das ist egal. Wir können wissen, wenn er was sagt, dann ist das uns zum Guten. Und dann sollten wir das nehmen, was er hat, und das laut machen. So, mutig sein und ihm vertrauen. Es geschah aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Wenn du im Hebräischen hier guckst, wie ein mächtiger Mann, so ein richtiger Mann, so, ne? Also einer, den du anguckst und denkst, hab Angst, hallo, darf ich dir die Schuhe putzen? Also nicht nur Männchen, sondern Mann, ne? Mit Macht und Einfluss, Autorität. Und ich hörte über dem Ulai, musste ich extra nachgucken, wo ist denn hier meine Pyramide? Das ist ein Fluss. Ah, Fluss östlich von der Stadt Susa. Und ich hörte über dem Ulai eine Menschenstimme. Und die rief und sprach: Gabriel, erklär mal diesem das Gesicht. Das ist Jesus, das ist Gott, der kommt in Menschenform und mit menschlicher Sprache, so dass Daniel versteht, ihn erklärt. Ne? Und er sagt zu Gabriel, das ist der Engel. Ne? Ich weiß nicht, ob Gabriel ein Erzengel war, das habe ich heute nicht nachgeforscht. War ein Erzengel, ne? Und das ist so lustig. Ich meine, die stehen da und da kommt Gott und da steht Daniel total, was soll denn das so? Ne? Und dann sieht er da die zwei Engel miteinander quatschen und dann kommt da Gott rein und sagt so, na, Gabriel erklär's ihm mal so, ne? Das ist mir zu viel, was weiß ich, hab zu anderes zu tun, mach du das mal. Und da steht der Erzengel, der Engel der Engel, der Chef von den Engeln da und dann fängt an, mit diesem kleinen Mann zu reden, ne? Aber das ist halt dieses Konzept des Himmels, ne? Was wir nie hier unten begreifen werden, auch wenn wir die Theorie vielleicht verstehen. Groß und klein ist ein Himmel unwichtig. Ne? Die Größe wird nicht bemessen von der Autorität oder den Aufgaben, die jemand hat, ob Engel oder Mensch. Hier unten läuft das so und das ist in uns reingebrannt und wir leben danach und vielleicht wehren wir uns dagegen, auch in der Gemeinde vielleicht, aber es ist trotzdem ein Teil von uns hier. Und bestimmt auch unsere Denkweise zum Teil oder unser Handeln. Aber wahre Größe hat nichts damit zu tun, wie viel Einfluss du hast oder wie viel Talente oder wie viel. Was für eine Funktion du hast in der Gemeinde oder in der Welt oder sonst wo. Da geht es einfach, da sind ein paar Seelen zusammen, ob nur Engelseelen oder Menschenseelen sind, und die sind einfach zusammen oder Gottesseele. Und die sind einfach da und reden. Das können wir nicht verstehen hier unten, weil für uns ist Gott einfach so groß, dass er so unfassbar ist, und für manche ist Gott so groß oder dass wir vor Gott Angst haben und ihn gar nicht ansprechen. Ne? Aber es läuft ganz anders im Himmel. Wir sind kostbar, genauso wie die Engel kostbar sind, genauso wie Gott kostbar ist. Und selbst Gottes Schöpfung ist einfach kostbar. Erkläre diesem das Gesicht. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Und ich finde es so krass, dass der Engel das weiß. Das ist ja nur so ein Nebengedanke, ist auch überhaupt nicht wichtig und nicht erbauend, aber ich habe mir halt so überlegt, woher weiß denn Gabriel das? Ich meine, sitzt er dabei und gibt es da einen Teller, wo man reinschaut, irgendeine Kugel und dann sieht man die ganze Menschheitsgeschichte? Oder sitzt Gabriel mit Gott zusammen und die quatschen da über Gottes Pläne und sitzen die Engel da vor Gott und sagen, ne, sie sitzen auch da und beobachten uns, um die Gnade zu lernen und verstehen es nicht, was Gnade ist, warum Gott überhaupt gnädig ist mit uns. Ne? Aber auch die sind bewusst in unserem Leben mit drin, ne, und nehmen da Anteil. Mit Spannung. So wie sie für uns kämpfen oder manchmal hier mitten unter uns sitzen, ob sichtbar oder unsichtbar, sind sie mitten dabei, und wissen, was passiert. Ne. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, da erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Passiert ständig, wenn man Engel sieht anscheinend. Und er sprach zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, da sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinem Standort. Und er sprach, siehe, ich verkündige dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und der Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König, Alexander der Große. Dass es aber zerbrach und an seine Stelle vier andere aufgenommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte, die Alexander hatte. Stimmt doch. Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Und er wird stark werden, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten und seine Unternehmen wird ihm gelingen. Und er wird starke verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten Jesus auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Ja. So ist in der Geschichte passiert mit Antiochus, aber wir kennen die Offenbarung, wir haben das schon so oft gelesen oder besprochen, ist genau der Lauf, den der Antichrist geht. Ne? Am Ende der Zeit, so wie das hier der Engel auch sagt. Und er kommt und er verführt die Menschen, und er kommt und er verführt Gottes Volk. Ne? Da wir jetzt über Antiochus geredet haben, bleibe ich jetzt beim Antichristen. Und das ist interessant, weil er kommt ja in den ersten 3,5 Jahren als Freund der Juden. Ne? Und als Freund auch der Christen. Baut den Tempel auf und wird gehypt, ne? Bis er halt, wie es hier steht, sich erhebt. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass der Satan selbst in ihm ist und durch ihn wirkt und regiert und handelt und Wunder tut und Zeichen. Ne? Das nicht aus seiner eigenen Kraft ist. Und wir wissen, zuerst kommt er als weißes Pferd, ne, ein Friedensbote, aber dann wird es ein verfaultes Pferd, ein grünes und dann ein rotes für Tod. Ne, ich habe es vergessen, aber ihr wisst schon, kann ich gerne nochmal nachlesen. Also er kommt voller List, ne, und frech gegenüber dem Schöpfer. Und er wird sich überheben in seinem Herzen. Ne? Und er wird auch seine Opfer bringen auf diesem Altar, sich selbst. Ne? Er wird sich selbst dort anbeten lassen und sich zum Gott dort preisen. Und da ist dann der Moment, wo die Juden sagen Nein und dann werden sie gejagt. Ne? Und auch wir Christen. Und viele in ihrer Sorglichkeit verderben. Und er wird gegen die Fürsten der Fürsten auftreten. Und auch das wird passieren. Er wird kommen und er wird sich hinsetzen auf den Thron und sagen, ich bin Christus. Ich bin Gott. Wollt ihr mich annehmen als euren Gott? Ne? Und Juden sagen, nein, wollen wir nicht. Wir haben unseren Gott. Wir haben unseren Messias. Und dann kommt Gott. Und ohne dass ein Mensch ihm hilft oder sonst was, ist es vorbei. Und er wird in Ketten genommen, der Satan, der Antichrist und das Tier werden ins Feuer geworfen und dort sind sie dann. Da kommt nur ein Engel. Ich glaube, das ist Gabriel, oder? Der kommt und Satan einfach die Ketten drum macht. Tschüss. Mach's gut. Oder Michael? Stimmt, Michael kommt. Noch nicht mal der Erzengel. Ist auch ein Erzengel? Wie viel gibt's denn? Drei? Musst mir mal zeigen. Habe ich noch keine Studie drüber gemacht. So ein Ja, wir waren im Vers 25. Also interessantes Antiochos, heißt er so? Ja. Stirbt dann auch ohne menschliches Zutun. So ein wird geisteskrank, sagt die Überlieferung, und hat innerliche Krankheiten, was auch immer, so ein er da bekommen hat. So jedenfalls stirbt er. Was aber über das Gesicht von dem Abend und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht bewahren, denn es bezieht sich auf ferne liegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Das Leben eines Propheten. So interessant. Daniel hat eine heilige Erfahrung, eine göttliche Erfahrung, hat auch ein sauberes Leben und eine saubere Gemeinschaft mit Gott und seinem Nächsten, und hat diese heilige Erfahrung, aber wird krank. Sogar mehrere Tage. Bettlägerig. Ja. Wo eigentlich das Treffen mit Gott hat ihn nicht stärker gemacht, sondern hat ihn echt außer Gefecht gesetzt. Ist auch mal eine interessante Theologie, ne? Und am Ende steht hier von diesem Vers dass er entsetzt war über das Gesicht, ne? Und dass er allein damit war. Niemand hat es verstanden. Nur er hatte das, er war, niemand konnte das mittragen, diese Last, ne? Und er war krank wegen der Last des Volkes, so wegen dem, wegen der Ungerechtigkeit, die er gesehen hat, wegen das einfach was Verheerendes, was über die Menschheit kommt, ne? Und das kenne ich. So dass du eine Last hast für entweder wegen Gottes Volk oder wegen deinem Bruder oder Schwester oder wegen Ungerechtigkeit, die du ständig siehst oder die dir passiert. Ne? Und das dich wirklich matt macht und dich manchmal richtig aus Gefecht setzt. Ne? Auch wenn du dich selbst hingibst zu Menschen und du empfängst vielleicht gar nichts oder sogar noch Spott oder noch weniger, ne, als das. Manchmal macht es müde, ne, wenn man liebt. Wenn man sich investiert in Menschen und manchmal bin ich so müde und so krank auch weil ich mich in bestimmte Menschen investiere und denen das Evangelium erzähle und die ganze Zeit nur da sitze, innerlich spannend, wann kann ich meinen Mund öffnen und irgendwas erzählen? Und wenn ich es dann erzähle, die Spannung was wird jetzt passieren, ne? Und wenn du dann nichts siehst, und du siehst, wie die Leute sich gegen Christus entscheiden, manchmal ist es einfach zu schwer, ne? Und dann ist die Seele müde und dann ist man schwach und krank. Es gibt auch ein heiliges Kranksein, ne? Einfach weil wir nicht so viel ertragen können. Und manchmal fühle ich mich damit absolut allein. Das kennt ihr bestimmt auch. Du erzählst es jemandem, aber du kriegst irgendwie nicht das zurück, was dich da rausholt oder wo du denkst, jetzt bin ich mitgetragen, sondern du erzählst es und es wird gebetet und es tut gut, aber du fühlst dich irgendwie alleingelassen, ne? Mit deinen Problemen und Lasten. So geht es vielen heiligen Menschen. Ich denke, so geht es allen heiligen Menschen. Immer mal wieder. Oder oft. Es kommt darauf an. Aber das Wichtige ist hier, was zwischen den Versen steht, auch wenn diese Last da ist und auch wenn er damit alleine kämpfen muss mit sich und Gott, weiß niemand anderes ihm da helfen kann, wirklich gerade. Oder rausziehen kann oder Antworten geben kann. Aber zwischen dem, da tut er die Geschäfte des Königs. Da ist er treu, und zwar jeden Tag. Und tut, was er tun muss, und tut, was er tun soll. Und zwar gottesfürchtig, treu und im Gehorsam. Ja. Unter seinem Gott und mit seinem Gott. Und das ist halt auch wichtig, dass wir uns nicht runterziehen lassen von all dem, auch von der heiligen Last nicht so, sondern ja. Nicht kraftlos werden, sondern uns darauf konzentrieren, durchzuhalten. Das wichtig zu nehmen, was wir jeden Tag haben. Ob es uns nur wichtig scheint oder unwichtig, ist dabei total egal. Wichtig ist es, weil Gott uns hier noch lässt. Und das, was wir zu tun haben, ist wichtig. Ansonsten würde uns woanders reinsetzen. Ja. Der große Daniel lebt ein ganz normales Leben. Und Sprüche 3, Vers 5 habe ich gelesen. Das war für mich nochmal so der Abschluss hier für die Prophetie heute. So Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und jetzt, wo ich hier durch Daniel gehe, ich meine, ich mag so eine Predigt überhaupt nicht. Ich mag auch das Vorbereiten dafür nicht. Ich bin kein Geschichtslehrer. Aber auf der anderen Seite ist es genial, einfach dann zu sehen, weil andere haben sich die Arbeit gemacht und dann gebuddelt, bis sie irgendwelche Schriften finden und was auch immer, haben alles zusammengesetzt und so weiter. Und wenn ich das schon sehe, dann so, weil ich es sehen muss jetzt, finde ich es einfach krass, wie Gott einfach seinen Plan durchzieht. Und wie er alle dran teilhaben lässt. Ne? Er macht da kein Geheimnis drauf. Und ich denke, auch in unserem Leben hat er so viel schon offenbart, was wir einfach nicht verstehen. Wo wir einfach dastehen und denken, ja, was wir noch nicht mal mitbekommen wirklich, so, weil wir einfach nicht drauf hören. Bewusst. Ne? Und bei all dem jetzt mit der Prophetie und dem Erklären und dem Antichristen und Plasum, auch da ist es wichtig, dass ich dann nicht auf meinen Verstand vertraue und auf das, was andere sagen, auf Theologen oder sonst was, sondern dass ich in Gott einfach vertraue, in seinen Plan und in seinem Weg. Und selbst wenn ich oder Theologen sich in manchen Sachen verzettelt haben und es ganz anders war oder ganz anders ist, selbst dann ist mir das total buggy, weil ich nicht drauf baue und sage, so ist es. Ja. Gerade mit dem Zukünftigen. Ich meine, das Vergangene, das steht fest, da kann man sich nicht irren. Aber das, was noch passiert, steht halt vieles auch noch in Sternen. Ne? Und das ist Auslegungssache. Manche sehen da die römische Kirche so drin. Und manche sehen, ach, ist egal, was die da sehen. Ich weiß nur, mein Verstand bringt mich nicht in den Himmel. Mein Verstand macht mich nicht zu einem richtigen oder guten Christen, sondern mein Vertrauen zu Gott ist es. Ja. Der mir Verstand gibt, und zwar zur richtigen Zeit. Von daher ist es wichtig, dass wir auf unsere Herzen achten. Vers 6. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Und auch da brauche ich keinen Verstand zu, sondern Erkenntnis. Und zwar Erkenntnis, dass Christus in meinem Leben ist und redet und wirkt. Ob das nur so mächtig und laut ist wie in einem Bild oder in einer Vision oder einfach nur in seinem leisen Reden und Führen täglich. Ja. Erkenne Christus. So wird er deinen Pfad schon ebnen. Halte dich selbst für weise. Sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. An einem Tag stehe ich auf und denke, wow, ich bin weise und habe es begriffen. Und kaum ist der Tag zu Ende, sitze ich da und beheule mich selbst, weil ich der dümmste Tor bin in meinen Augen, den es gibt. Das, was mir wirklich Kraft gibt, ist, Gott zu fürchten. Und mich zu bemühen, mit jedem Schritt, den ich gehe, sauber zu gehen und den richtigen Weg zu gehen. Werden wir nächste Woche sehen. Da ist mal keine Prophetie, sondern mal oder was Entspanntes, da freue ich mich drauf. Obwohl das Thema ziemlich hart ist. Gott hat mir das heute nochmal so richtig aufgemacht, keine Ahnung. So dieser eine Vers, der irgendwo steht im Neuen Testament, wenn du weißt, was gut ist, und du tust es nicht, dann ist es dir Sünde. Ja. Wer an Sünde lebt, wird krank. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wer an Sünde lebt, wird schwach. Wer weiß, was richtig ist und was Gottes Wille ist, und der tut es nicht, zu bezahlen. Das ist einfach eine Mathematik Gottes. Von daher ist es lieber wichtig, dass ich lieber anfange, mich darauf zu konzentrieren, mehr gehorsam zu sein, Gott zu fürchten, seine Größe kennenzulernen und dann auch das Herz zu haben, weil ich diese Gottesfurcht bekommen habe, so mich auch sauber zu halten. Weil ich will das nicht. Ich will sauber sein und Frieden haben und Freude. Ich will, dass es läuft. Und ich will auch bei meinem langweiligen Alltag, was ich auch habe zum Teil, so ein, da möchte ich funktionieren mit Freude. Ja. Und gerade hier bestimmte Leute, die immer wieder kommen, wo ich es immer wieder versucht habe und da einfach nichts passiert, weil es denen einfach nicht interessiert, was ich glaube, da ist es für mich mühsam, da zu stehen und irgendwie mich neu zu investieren oder zu hoffen, so, weil irgendwann schwindet halt alles, ne? So, und dann, naja, hi, grüßt euch, ihr seid wieder da. So, ich will aber nicht, dass mein Alltag fruchtlos ist, so, und ich müde bin da und energielos und lieblos und hoffnungslos, sondern ich möchte da stark sein und Freude haben und Kraft sehen und Feuer haben und brennen. So, ich will die Menschen nicht aufgeben, nur weil ich müde bin. So, also muss ich Gott erkennen. Vers 8. Und das wird dein Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ja. Also nicht der Verstand und die Weisheit bringt dich irgendwie zu dem Punkt, wo du gesund und freudig und voller Kraft und Ehrfurcht vor Gott stehst, sondern dass du mit deinem Herzen auf Gott vertraust, dass du ihn suchst in deinem Wegen, in jedem Schritt, den du gehst. Dass du demütig bist und ihn für weise hältst, gottesfürchtig wirst und versuchst zu gehorsam zu sein, wenn du weißt, dass er so geredet hat in deinem Leben. Und dann wirst du auch wie Daniel sein, der einfach ein Leben lebt im Alltag und trotzdem Gott erkennt und erfährt. Immer und immer wieder. Ja. Ich weiß nicht, ob Gott einen von uns berufen hat, so mächtig zu werden oder so krasse Dinge zu sehen. Ja, cool. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Gott Dinge macht und noch tun wird. Von daher, lass uns beten. Ja, du hast einen wunderbaren Plan und ziehst das durch. Und in die Vergangenheit sehen zu dürfen, jetzt mit dem Blick hier, ist einfach genial zu sehen, wie präzise du einfach sagst, was du tust, und niemand kann dagegen was tun. Selbst Satan, der sich vielleicht bemüht hat, dagegen zu wirken, schafft es nicht, weil du bist der Chef. Also möchte ich auch dir vertrauen in meinem Leben und in all dem, was da ist. Ob jetzt mächtige Sachen oder kleine Sachen. Ich möchte dich erkennen da. Ich will da nicht schwach sein, sondern stark und Zuversicht da sitzen, ja. Du hast es ermöglicht, Jesus. Du warst schon immer bei uns Menschen. Und du bist auch jetzt bei uns. Und ich danke, dass wir kommen dürfen mit Freude zu diesem Abendmahl und dass wir die Sünde ablegen dürfen und können und wissen können, dass du vergibst. Ja, dass jederzeit ein Umdrehen möglich ist. Und auch wenn unser Herz mal hart war oder hart ist, können wir zu diesem Abendmahl kommen und sagen, ja, aber du bist da für uns und mach es weich. Und wir dürfen mit Hoffnung erwarten, dass du es auch tust. Auch wenn es das bedeutet, dass du uns vielleicht Steine in den Weg packst oder so. Aber wir wissen, dass deine Quelle nie versiegt und dass ja, dein Strom auch nicht schwächer wird deswegen. Ja. Deswegen wollen wir geduldig da sitzen, auch wenn wir mal an einem Staudamm gelangen. Ja. Irgendwann reißt du das nieder. Oder du gibst uns einen neuen Weg. Aber der, dich, Herr, kann niemand aufhalten. Und ich danke dir, dass du uns so aufhältst, manchmal einfach, dass wir nicht in unserer Torheit weiterlaufen. Oder in unserer Herzenshärtigkeit. Du kämpfst für dein Volk und ich danke, dass wir dazugehören dürfen durch dich, Jesus. Ja, danke. Amen.